Zu den grundlegendsten Elementen des Christentums gehört natürlich dessen heilige Schrift, die Bibel. Und da jetzt eine neue Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beginnt, der sich den Grundlagen des christlichen Glaubens widmet, grüßt Sie nun aus München Leon Bichler herzlich zu unserer Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder gar widersprüchlich erscheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer schwierigen oder unverständlichen Bibelstelle live an unseren Fachmann unter folgender Rufnummer. Es ist die 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte diese Nummer 0049 89 517 008 008. In wenigen Augenblicken starten wir mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel. Und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Herrn Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Hallo und grüß Gott, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herzlich willkommen auf Radio Horeb.
Ja, hallo.
Herr Professor Berger, bevor die ersten Hörer anrufen mit ihren eigenen Fragen, haben wir eine Frage, die Ihnen eine Hörerin noch in der letzten Sendung gerne persönlich gestellt hätte, aber die Sendezeit hat dafür leider nicht ausgereicht, so dass wir die Frage jetzt gerne stellvertretend an Sie übermitteln. Nämlich fragte Frau Müders aus Geldern zur Bibelstelle Matthäus 4,18. Es geht da um die Berufung der ersten Jünger durch Jesus Christus, eben der ersten Jünger von den dann insgesamt 12 Jüngern Christi. Und da fragt Frau Müders: Ist es denn von Jesus mit hoher Wahrscheinlichkeit Absicht gewesen, dass es 12 Männer waren, die berufen wurden? Oder war es in damalig, ja, patriarchaler Gesellschaft nicht anders möglich, zum Beispiel auch Frauen als Apostolinnen zu berufen? Sprich, wollte Jesus wohl extra nur Männer in den Zwölferkreis berufen oder konnte er es wegen der damaligen gesellschaftlichen Umstände einfach nicht anders?
Ja, vielen Dank für die Frage. Jesus hatte natürlich auch Jüngerinnen, zum Beispiel Maria und Martha, die beiden Schwestern des Lazarus, oder die Frau nach dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Samaritanerin, die nach der Begegnung mit Jesus sogar ihren Volksgenossen verkündet, dieser ist der Christus, also Frauen im aktiven missionarischen Einsatz. Im Unterschied dazu gehören zu den Zwölfen keine Frauen. In keiner Liste der 12 Apostel wird auch nur eine einzige Frau benannt. Das liegt nun nicht an dem allgemeinen Patriarchalismus der damaligen Zeit, da muss man immer fragen, was das bedeutet, sondern das liegt daran, dass es bei den Institutionen des frühen Christentums und auch der Kirche um den Bund geht. Bund ist eine juristische Institution und wo immer es um den Bund geht, wird ein Kreis von Männern genannt. Nicht ein einzelner Mann, sondern ein Kreis. 12 oder 24 oder 70. Das alles hängt mit der Zwölfzahl zusammen, hängt an den 12 Stämmen Israels, mit denen Gott den Bund geschlossen hat. Man kann fragen, hat er nicht auch mit den Frauen in Israel denselben Bund geschlossen? Antwort: Die Männer tragen in Israel das Zeichen des Bundes an sich, nämlich die Beschneidung. Und damit sind sie diejenigen, die diesen Bund live darstellen und darstellen können. Und das sieht man besonders beim Abendmahl, weil Jesus hier ja den neuen Bund einsetzt. Dieser Becher ist der neue Bund. Dieser Becher, das heißt, wenn ihr dieses alle trinkt, dann ist der neue Bund zustande gekommen. Wie in Israel, so wird ja auch dieser neue Bund mit Männern geschlossen, aber nicht nur für Männer, sondern das Blut, das geflossen ist, das Bundesblut, wird für viele gegeben. Das heißt, für alle diejenigen, die Christen sind, nicht für alle Menschen automatisch.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für diese Ausführungen zum Zwölferkreis, zur Berufung der 12 Jünger durch Jesus Christus. Und als erste Dame in der Sendung heute begrüße ich ganz herzlich eine Anruferin aus Föhringen und damit ein herzliches Grüß Gott an Sie, Frau Meier. Hallo.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu Johannes 10, 18. Da geht es darum, dass Jesus sein Leben freiwillig hingibt. Und da steht, ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Und in manche Bibeln wird übersetzt, ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Kann man das denn überhaupt als empfangen so übersetzen? Nachdem da vorher die Macht steht.
Ich gucke mal gerade, wie es im Griechischen heißt. Ich habe die Vollmacht, sagt Jesus dort, es wieder zu nehmen. Labein kommt von Labanein, heißt nehmen, heißt nicht empfangen eigentlich, aber es kann doch auch das Nehmen ein Empfangen sein, wenn nämlich jemand da ist, der es einem gibt. Also ganz klar ist die Stelle nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, was die Auferstehungsberichte sagen. Die sagen, dass Jesus auferweckt wurde durch den himmlischen Vater, durch den Heiligen Geist. Und dass er als Folge davon auferstanden ist. Auch da haben sie beides, die Gabe und das eigene Tun. Aber es ist ganz klar, ein Toter kann nicht von sich aus auferstehen, sondern wenn er das Angebot des neuen Lebens annimmt. So ist die Abfolge genau bedacht und es geht um Gott beziehungsweise den Heiligen Geist, also den himmlischen Vater, der dem Sohn das Leben neu gibt. Deshalb heißt es, Gott hat ihn auferweckt und der Sohn nimmt dieses gegebene Leben an. Das heißt, er nimmt es in Empfang aus den Händen Gottes.
Dankeschön.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Herr Professor Berger, als nächstes kommt eine Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte, mit einer Frage auf Sie zu. Und zwar dürfen wir eine Dame aus Münster in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen. Guten Tag.
Hallo. Hallo. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar die erste stelle ich, weil die kürzer wohl ist als die zweite. Und zwar, wie meint Jesus das, wo er sagt, wem ihr nicht vergebt, den vergebt Gott auch nicht. Oder wem ihr nicht barmherzig seid, dem ist Gott auch nicht barmherzig. In diese Richtung. Das ist eine Sache, die ich gar nicht verstehe, weil das nicht Gott ist. Weil er genau das nicht ist. Er vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Und er sagt, Böses vergilt er mit Gutem. Und in ihm ist die Feindesliebe. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Aber das andere ist noch eine wichtigere Frage. Nur gibt es darauf eine direkte Antwort?
Also zur ersten Frage. Wir beten im Vater unser. Das ist ja nun wirklich ein verbreiteter und jesuanischer Text. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldigern. Und im Kommentar zum Vaterunser, den Jesus gleich darauf formuliert, sagt er, denn wenn ihr vergebt, wird auch der himmlische Vater euch vergeben. So ist das beim Vergeben und so ist das auch sonst öfter. Es ist nicht so, dass Gott immer der Erste ist, egal was wir dann als Reaktion tun, sondern Jesus setzt öfter voraus, dass die kleinere Aktion, die bescheidenere Handlung vom Menschen vollzogen wird und dann kann Gott auch vergeben.
Aber wir können
uns dann nicht von einem Gottesbild leiten lassen, als ob Gott immer nur grundsätzlich als Erster alles schenkt. Das ist dogmatisch fixiert, sondern wenn Menschen nicht bereit sind, überhaupt das Spiel von Vergebung zu betreiben, dann kann auch Gott das nicht betreiben, denn sonst kommt am Ende heraus ein automatischer Gott und Menschen, die aus der Vergebung, die sie empfangen haben, keine Konsequenzen ziehen. Wenn Gott vergibt, ist das etwas viel Größeres als wenn Menschen vergeben, das ist klar. Aber als Vorausleistung ist ein kleines Zeichen von Menschen manchmal, nicht immer, notwendig, damit Gott sozusagen den guten Willen der Menschen erkennt, der dann auch, wenn die Menschen Vergebung empfangen haben, weiterführt. Aber die andere Frage?
Ich wollte eben noch dazu sagen, alles Gute kommt von Gott. Und selbst unser Wollen ist von ihm. Vom Heiligen Geist kommt sowohl das Wollen, das rechte Wollen, als auch das rechte Vollbringen. Das ist nicht unser Werk. Das kann nur beides von Gott kommen. Und auch das Kleine, was wir an Gutem können, das kommt von ihm und nicht aus uns selbst heraus. Wir sind in der Erbsünde drin, in der Erbschuld. Aus uns selbst kommt nichts Gutes. Alles Gute kommt von Gott.
Vielen Dank für die Belehrung, aber es ist nun mal ein bisschen unterschiedlicher und differenzierter. Ich bin wie Sie der Meinung, dass alles Gute von Gott kommt, aber es muss auch angenommen werden. Und die Möglichkeit, dass wir vergeben können, kommt von Gott, aber wenn wir diese nicht annehmen und nicht von vornherein bereit sind, darauf zu antworten, dann geht das Spiel nicht weiter. Wir können Gott danken dafür, wenn uns eine Vergebung gelungen ist. Ich weiß, wie schwer das ist, anderen zu vergeben. Und wenn es gelungen ist, dann sage ich, danke Herr, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Und dann weiß ich, Gott lässt sich darauf ein, Gott vergibt mir dann auch meine Schuld, wenn ich anderen vergeben habe, aus der Gnade Gottes.
Ja, alles mit der Gnade Gottes. Okay, dann lasse ich das, weil sonst würde es zu lang führen, damit die anderen noch drankommen.
Okay.
Dann sage ich Ihnen vielen Dank.
Ja, okay.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Alles Gute, Wiederhören.
Ja, so viel zur Gnadenlehre, sozusagen hier Ihr Statement, dass eben der Mensch auch einen freien Willen hat und eben sich auch der Gnade Gottes öffnen muss, weil sonst wäre das ja auch ein willkürlicher Gott, der einfach dann dem einen Gnade schenkt, dass er Gutes tut und dem anderen nicht und dann wären wir ja auch nicht wirklich frei, oder?
Ja, genau.
Als nächstes dürfen wir in der Sendung einen Anrufer aus Coburg begrüßen und so sage ich herzlich willkommen auf Radio Horeb, Herr Meier. Hallo.
Ja, hallo. Dankeschön für den Kontakt. Ich habe eine Frage, von der ich glaube, dass sie viele Menschen bewegt. Menschen haben immer wieder Schwierigkeiten mit der Erziehung von Kindern. Ich denke, auch eine überzeitliche Frage. Und bemühen natürlich bei der Lösung dieser Frage auch die Bibel. Und dann werden oft so Sätze genannt wie wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Konkret die Frage geht dahin, inwieweit sehen Sie Gewalt gegen Kinder in der Erziehung von der Bibel her gerechtfertigt? Und ich möchte da auch noch ein bisschen einen Schritt konkreter werden und weitergehen. Gerade im Hinblick auch das vordergründiges Fehlverhalten, jetzt zum Beispiel, dass ein Kind gegen etwas protestiert und seinen Protest durch irgendeine unpassende Unmutsreaktion ausdrückt. Das heißt also, die Motivation eine tiefere ist und dass man sagt, ja, das dieses Fehlverhalten muss jetzt weg und jetzt bemühe ich ein Schlagen dazu oder auch sogar so weit gehen, dass man sagt, ja, ich halte den alten Ritus als den wahren Ritus und die Kinder wehren sich, weil es Überlänge sind, weil sie Latein nicht verstehen und dann gibt es eben einen Klaps, wenn sie noch bis zum gewissen Alter, um dann dorthin zu gehen. Und die Rechtfertigung wird dann das Wort Gottes herangezogen. Wie sehen Sie die Interpretation der verschiedenen Stellen, die für eine solche Auffassung, die in der Tradition der Kirche doch weit verbreitet war, als gerechtfertigt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Problem ist, wo beginnt eigentlich die Gewalt? Wir denken immer, Gewalt sei physische Ohrfeigen. Aber mich hat ehrlich gesagt viel mehr getroffen, wenn ich dann vom Abendessen ausgeschlossen wurde.
Genau.
Wenn ich beleidigt wurde. Wenn ich Urteile zu hören bekam, du bist ja sowieso immer derjenige, der.
Genau.
Und dann denken die Menschen, das wäre keine Gewalt, sondern das wären nur Worte, aber in Wirklichkeit ist es Gewalt und wenn man so will. Und Erziehung ist kein Kinderspiel. In der Erziehung müssen und sollen Menschen, auch Erwachsene, lernen, dass sie Grenzen haben und das geschieht in der Regel, wie alles lernen, unter Schmerzen. Das ist nicht alles lustig und was wir im Laufe des Lebens lernen, auch mit meinen mehr als 75 Jahren, bin ich noch nicht aus aller Erziehung raus und habe oft Kummer und versuche daraus zu lernen. Und ich glaube, dass es ohne die Wahrnehmung dieses Kummers nie läuft. Ich sage nicht, dass es nicht anders geht, sondern das Leben ist so eingerichtet, dass wir immer wieder, obwohl wir es nicht wollen, auf unsere Grenzen hingewiesen werden. Das ist am deutlichsten der Fall, wenn Leute aus unserer Verwandtschaft sterben. Da kann man so auch sagen, was für ein grausamer Gott, der eine Schwiegermutter sterben lässt. Die war doch so nett. Grausam und gewalttätig ist hier Gott, aber bei jedem Todesfall ist es auch dazu da, dass wir fragen, wo stehe ich eigentlich? Wie ist das mit meiner Einsicht in meine Begrenztheit? Also ich würde mal sagen, das ganze Verhältnis von Gott und Mensch ist nicht nur lustig und witzig, sondern enthält vielfache Stellen, an denen wir immer wieder darauf gestoßen werden, dass wir nicht Gott sind.
Das würde jetzt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch erklären.
Das erklärt auch das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch. In der Phase der Pubertät ist es, glaube ich, sehr, sehr notwendig, dass Kinder lernen, dass sie nicht der Herr Direktor sind.
Ja, aber ich denke auch, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt eine Grenze setze, dass ich irgendwo sage, stopp, durch irgendein Signal, oder ob ich sage, wenn du nicht machst wie das und das oder wenn du das und das gemacht hast, dann gibt es diese oder jene Bestrafungsaktion. Und dass dann eine Tendenz dahin ist, dass die Kinder es dann gerade nicht annehmen können und zu Rache neigen und diese Dinge dann nachmachen. Oder anders gefragt, würden sie dann so sagen, ja, es ist ein angemessenes und von der Bibel gerechtfertigtes Mittel, das Schlagen gegen Kinder, also physische wie psychische Gewalt, unter Umständen auch massiver Art, einzusetzen, um entsprechend positive Ergebnisse zu erzielen.
Der Maßstab ist das Ergebnis. Und wenn sich herausstellt, bei diesem Kind führt Gewalt, physische oder psychische, nur dazu, dass es immer unerträglicher wird, im wahrsten Sinne des Wortes für das Kind und für die anderen, dann muss man sich einen anderen Weg ausdenken. Aber man kann nicht von vornherein sagen, generell darf man niemals drohen.
Ja, also
das meine ich, der Staat, in dem wir leben, von dessen Grundgesetz die Menschen schwärmen werden in den nächsten Wochen, der Staat verfährt genauso. Der Staat verfährt so, dass er sagt, wenn ihr Steuern hinterzieht, müsst ihr es büßen. Nicht nur durch Nachzahlung, sondern auch durch Strafgebühren. Das ist nur ein kleiner Teil von möglicher Erziehung, aber im hart gesottenen Fall, wenn alle anderen Wege versagt haben, sind wir schon gehalten, alles, was vernünftig und maßvoll ist, anzuwenden.
Aber ich frage mich, fehlt da nicht eine Unterscheidung zwischen Konsequenz und Gewalt? Das heißt, das Prinzip, nach dem eigentlich Gott erzieht, Freiheit und Konsequenz. Das heißt, ich habe immer eine Wahlmöglichkeit, das heißt, die Freiheit wird einbezogen. Das heißt, dass die Konsequenz schon auch eine Form von Gewalt ist, wenn ich mich dafür entscheide, als wenn ich diese Wahlfreiheit nicht habe und nur einer sagt, du musst so sein und wenn du das so oder so machst, ohne diese Freiheit zu haben, dann ist, wenn du das nicht machst und tust, was ich will, dann passiert das und das. Sind nach meiner Auffassung doch zwei grundsätzliche Prinzipien, oder wie sehen Sie das?
Die Bibel enthält genügend Drohungen, die an die rechtzeitig sich einstellende Vernunft der Menschen appellieren. Und das ist sowohl im Alten Testament so, die sogenannten Gesetze im Alten Testament sind ja immer die Folge von Tun und Ergehen. Und im Neuen Testament noch viel härter bei Jesus, der sagt, wer einem dieser Kleinen ein Ärgernis gibt, das heißt also, wer sich unglaubwürdig verhält, dem wäre es besser, er wäre nicht geboren. Und für den wäre es gut, wenn er in die Hölle käme, wo der Wurm nicht stirbt. Das heißt, bei Jesus sind die Drohungen nicht weniger, aber sie tun der Liebe keinen Abbruch und sie sind nicht das generelle Erziehungsmittel. Ich glaube, der Unterschied liegt nicht zwischen Gewalt und Nichtgewalt, das haben wir schon festgestellt. Der liebe Gott verfährt ständig mit Gewalt. Wenn meine Tante stirbt mit 50, dann ist es gewaltsam, sondern entscheidend ist das Maß an Reife, dass wir über all dem gewinnen, was uns gegen unseren Willen widerfährt. Dass wir doch ein anderer werden, wenn wir unter einem strengen Lehrer leben. Also in der Schule habe ich das so wahrgenommen, dass auch eine übertriebene Strenge. Wir waren ein preußisches Gymnasium, an dem früher Offiziere erzogen wurden. Das war also wirklich streng genug. Und es hat uns zu aufmerksameren Menschen gemacht und zu selbstkritischeren. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es kommt beim Zweck darauf an, dass er maßvoll ist. Und das heißt, dass er vernünftig ist und auf das Individuum eingeht. Das verstehe ich unter Liebe in jedem Fall und in der ganzen Bandbreite möglichen Tuns.
Ich sehe da nur, wenn ich da jetzt nochmal widersprechen darf, wenn Gott eine Drohung ausspricht, wenn du das und das machst, habe ich eine Freiheit. Natürlich ist diese Drohung ist dann im Letzten nur eine Konsequenz von einem Weg, den ich selber wähle. Während wenn ich diese Wahlfreiheit nicht mehr habe, und was zu wenig eigentlich auch beachtet wird, durch jede Form von Gewalt entsteht ja eine Verletzung. Das heißt, wenn ich jetzt unterscheide, ob ein Schicksalsschlag, ich nenne es mal einfach so, dass ein lieber Mensch stirbt, ist im Grunde eine Herausforderung an den Menschen, im Grunde sich trotzdem Gott anzuvertrauen und das Gute in dem Ganzen zu sehen. Wobei es jetzt, wenn jetzt eine direkte Einwirkung ist, die jetzt von einem Menschen beeinflusst werden kann, ob das physischer oder psychischer Art ist, entsteht ja immer eine Verletzung. Das heißt, es steht, ohne dass es jetzt, zumindest eine seelische Art, selbst wenn es keine große Wunde ist. Und die Reaktionsweise auf Verletzungen ist in der Regel oder bei den allermeisten Menschen, wenn nicht eine Grundveranlagung da ist, schnell vergeben zu können, dass ein Groll gegen die ausübende Person entsteht, dass Nichtvergebung da ist. Und die Summierung von immer wieder kleinen, auch wenn es klein ringt, nicht vergebenden Dingen, summiert dann eine Form von Verletzung in den Menschen. Und in dem Fall, wenn ich sage, ja gut, das ist zulässig, würde ja auch die Bibel im Widerspruch zum bürgerlichen Gesetzbuch stehen, wo es ja eigentlich heißt, Kinder haben oder in der Praxis, Kinder haben ein Anrecht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Das heißt, wieder bei der Definition von Gewalt. Und wenn ich einem Kind sage, wenn du ständig die Nahrung verweigerst, dann müssen wir zum Arzt gehen, dann ist das bereits Gewalt in meinem Sinne. Wenn man mir sowas sagte, das ist nicht gewaltfrei, sondern eine Drohung. Und deshalb kann man nicht unterscheiden, da waren wir uns schon mal drüber einig, zwischen physischer Gewalt und der Gewalt von Drohungen. Was wir alle festhalten wollen, das gebe ich Ihnen gerne zu, der Mensch ist immer frei. Auch der verstockteste Bösewicht kann sich entscheiden. Da wir keine Automaten sind, haben wir mehr Freiheit als die meisten Tiere, die das offenbar nicht haben. Ameisen kann ich das nicht sehen. Aber wir sind frei und was die Verletzungen angeht, so ist es dann in der Regel so, dass die Menschen sich selbst verletzen.
Also.
Sei es aus Groll. Unser Sohn hatte eine Phase, wo er, wenn er was falsch gemacht hatte, sich selbst bestrafte. Das finde ich dann wirklich bedenklich. Das sollte man vor allen Dingen austreiben, die Selbstbestrafung.
Also ich hoffe, dass jetzt sozusagen dieses Thema zusammengefasst werden kann mit Ihrer beider Zustimmung unter dem Fazit, dass natürlich die Bibel nicht per se gewaltfrei ist, aber trotzdem natürlich der sozusagen die Vorherrschaft der Liebe und des Liebesgebots Christi ganz deutlich jede Gewalt erstmal dominiert. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und natürlich auch die Feindesliebe an erster Stelle erstmal stehen.
Ja.
Okay, das freut mich. So haben auch noch die weiteren Anrufer die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Mayer, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vorab auch schon einen gesegneten Sonntag dann.
Danke ebenfalls.
Ihnen alles Gute. Wiederhören. Danke, wiederhören. Als nächstes dürfen wir einen Anrufer aus Brandenburg an der Havel in der Sendung begrüßen. Und so sage ich ganz herzlich Grüß Gott zu Diakon Kiesig. Hallo.
Ich sage auch ein freundliches Grüß Gott und Sie merken, ich bin wieder auf den Beinen, was ich vielen Betern wahrscheinlich auch zu danken habe. Aber eine Frage, die mich immer wieder bewegt oder wo ich immer wieder hängen bleibe, wenn ich mein Brevier bete, dann ist immer in der zweiten Woche am Samstag im Psalm 106 der Satz: Unsere Väter rotteten die Völker nicht aus, wie ihnen der Herr einst befahl. Sie vermischten sich mit den Heiden, lernten von ihren Taten und so weiter. Und darum wird Gottes Zorn sie erreichen. Dieses rotteten die Völker nicht aus, wie ihnen der Herr einst befahl. Das liegt mir irgendwo immer auf der Seele. Und da habe ich ein Problem mit.
Ja, das ist im Alten Testament oft so, gerade in den Psalmen, die ja immer gelobt werden. Gott geht mit seinem Volk in der Geschichte. Gott verlässt nicht sein Volk und ist dabei, wenn sein Volk handelt und besonders, wenn sein Volk sich wehren muss. Wir sind nicht diejenigen, gerade wir Deutschen nicht, die das nun beurteilen müssten, dass sich Israel dabei auf Gott beruft und meint, das sei doch der Wille Gottes gewesen. Denn Gott und Volk, das ist für das Alte Testament ganz eng zusammengehörig, anders als bei uns. Bei uns gibt es das Volk, den Staat, die Bundesrepublik ganz weit weg davon irgendwo den lieben Gott. Der alttestamentliche Glaube richtet sich an diesen Gott und dieses Volk. Und das ist auf eine Weise miteinander verwoben, die auch die militärische Gewalt einschließt. Wir sehen das differenzierter, nicht zuletzt aufgrund des Neuen Testaments. Aber in Bezug auf Israel können wir es wenigstens insoweit verstehen, dass wir sagen, wer Israel bedrängt, bedrängt damit auch Gott. Wer Israel als Volk ausrotten will, vergeht sich gegen Gott, weil dieses Gottes persönliches Eigentum ist und bleibt. Und deshalb, denke ich, haben wir auch nicht das Recht, um in der Gegenwart mal zu bleiben, die Grausamkeiten der Politik des Staates Israel zu rechtfertigen oder zu kritisieren. Beides würde ich vorsichtshalber nicht tun. Und sagen, ich stecke da nicht drin, ich habe das nicht zu beurteilen. Ich muss sehen, dass ich meinen christlichen Verzicht auf Gewaltsamkeit glaubwürdig ausübe und das andere, die Verbundenheit von Gott und Israel in politischen Dingen, das ist für mich ein Geheimnis, aber eines, das ich achte.
Das, glaube ich, ist das Wort, das mir dabei am meisten hilft und dem ich zustimme, dass irgendwo es immer auch ein Geheimnis bleibt, was ja in dem vorhergehenden Thema auch schon anklang.
Ja.
Der liebe Gott es halt nicht so macht, wie wir meinen, dass er es machen müsste, sondern
genau,
dass er es immer irgendwo auch macht, aus guten Gründen, die nur er kennt. Und okay. Aber ich komme damit jetzt etwas besser zurecht. Okay, ich bedanke mich herzlich.
Danke, Herr Diakon. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Berger. Also unseren Hörern sei an dieser Stelle, wenn Sie Interesse an dieser Thematik haben, auch schon mal einen Programmtipp anheimgegeben. Und zwar ist morgen in einer Woche, also am Samstag, den 11.05. um 16.30 Uhr im Kurs Null eine Sendung bei uns zu hören, wo es eben gerade um diese Thematik geht, um die besondere Stellung Israels in der Geschichte und auch die besondere Stellung eben dieses Volkes der Juden vor Gott, den wir ja als Christen auch unseren Glauben sozusagen als Väter zu verdanken haben. Und da wird wirklich Interessantes zu hören sein. Also 16.30 Uhr, 11.05. im Kurs Null. Und zwar da ist der Sendungstitel Die Juden, angefeindete Zeugen für Gott. Seit mehr als 2000 Jahren. Als nächsten Anrufer in dieser Sendung, beziehungsweise als nächste Anruferin, dürfen wir eine Dame aus Fürstenfeldbruck begrüßen. Und so sage ich herzlich willkommen bei Radio Horeb, Frau Schlögel. Hallo.
Hallo, grüß Sie Gott. Ich komme gleich zu meiner Frage. Und zwar ist es eigentlich eine ganz einfache Frage. Wenn Christus so mächtig und stark war, warum ist diese christliche Religion dann so geteilt bei den verschiedenen Nationen der Erde? Das würde mich interessieren und ich warte auf Ihre Antwort.
Ja, bei allem Bösen und bei allem Leid sogar, bei allem, was wir nicht wünschen, entsteht die Frage, warum? Und die Antwort ist oft, dass wir es am Ende nicht sagen können und dass wir oft zwei Dinge nicht beachten. Einmal, dass wir an den meisten Dingen selber schuld sind und dann, dass ganz oft einfach die Naturgesetze es nicht anders möglich machen. Zu dem, was uns selber betrifft, so kann man an der Geschichte der Glaubensspaltung, also nicht erst seit der Reformation, sondern schon zwischen Rom und Byzanz im 11. Jahrhundert, kann man schon sehen, wie ausgeprägt menschliche Schuld sich darstellt. Und deshalb habe ich ein Buch zur Frage der Einheit der Christen geschrieben unter dem Titel Glaubensspaltung ist Gottes Verrat. Die Menschen sind es, die Gott verraten, nicht Gott selber. Die Menschen sind es, die aus vielfältigem Egoismus, auch aus klerikalem Machtstreben, lieber zwei Bischöfe an einem Ort haben, die sich bekämpfen, als dass einer seinen Posten aufgeben könnte. Das werfen wir immer besonders den Byzantinern, also den griechisch-orthodoxen vor, aber das ist bei uns genauso ausgeprägt. Und das ist verhängnisvoll für unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir nicht in der Lage sind, ohne Spaltung zu leben. Im Augenblick hat man das Gefühl, dass immer neue Spaltungen dazukommen, weil die Menschen nicht mehr das zu schätzen wissen, wie kostbar die Einheit im Glauben ist, besonders wenn eine Religion so kritisch bedroht ist, wie das Christentum in Deutschland im Augenblick.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung dieser Frage unserer Anruferin Frau Schlügel aus Fürstenfeldbruck, an die hiermit ein herzlicher Gruß und Dank für fürs Anrufen geht. Als nächstes dürfen wir einen anonymen Anrufer in der Sendung begrüßen, der unsere Nummer aus Köln gewählt hat. Einen schönen guten Tag. Willkommen bei Radio Horeb.
Ja, Tag, Herr Professor Berger. Erst noch mal ein ganz kurzes Wort zu Ihrer Aussage, man dürfe Israel nicht kritisieren. Aber die Palästinenser werden ja von den Israelis drangsaliert. Und die sind ja nun genauso von Christus erlöst worden wie auch die Israelis und so weiter. Also von daher ist es doch quasi unsere Christenpflicht, dann wenigstens die israelische Politik zu kritisieren. Jetzt aber zu meinen zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist kurz vor der Verklärung Christi. Ich war mal in einem Bibelgespräch, wir alle wussten da also auch keine Erklärung für. Kurz vor der Verklärung Christi, in dem Kapitel davor, sagt ja Christus zu den Umstehenden, hier stehen einige, die nicht sterben werden. Bis ich glaube, so ungefähr heißt es, bis ich wiederkomme und wie auch immer. Aber dann sagte ein Ordensbruder, der da diese Versammlung leitete, also so quasi ein halber Priester, sage ich erst mal, er konnte das auch nicht aufklären. Meine zweite Frage, die aber viel drängender ist, nochmal auf das Vergeben. Gott sagt ja, Christus sagt ja dann, und das hat mir mal ein Priester in der Beichte gesagt, ein polnischer Priester, und ein anderer Priester hat gesagt, nein, also wenn ich nicht vergeben will, also bei einer Sache bin ich da durch Mobbing in eine psychische Erkrankung und ich war dann auch da getrieben worden von meinem Arbeitgeber in die vorzeitige Pensionierung. Und beim anderen, da sind also Nachbarn, da ist ein Nachbar, der hat einen langen Zweig, der schon auf dem öffentlichen Zugangsweg war, nicht beschnitten. Nein, du kannst da drüber rumgehen und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, also, ne? Und so gab es alle viele Kleinigkeiten und wir grüßen uns nicht mehr. Und da heißt es jetzt bei beiden, von dem einen Priester, ja, du musst vergeben. Ansonsten wird Christus dich in die Hölle oder Fegefeuer tun. Das waren dann so weit seine weiteren Worte. Also, und der andere Priester sagte, nein, Herr, sowieso, sagt er dann zu mir, so ist Gott nicht. Also Gott ist uns näher als wir selbst und so weiter. Und er muss ja auch sehen, wie die damaligen, und er sieht das auch, sagt ihm mit der andere Priester, wie die damaligen Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse und so weiter waren. Und dann tröstet mich immer der Satz bei Paulus, der ist vielmehr dann wieder zum Schluss ein, haltet mit jedermann Frieden, soweit es an euch liegt. Und das habe ich ja wohl sowohl bei meinen Arbeitskollegen als auch beim Nachbarn getan. Da hätte ich mal Ihre Antwort.
Ja, also zu Ihrer Vorbemerkung, in der Bergpredigt steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das gilt, denke ich, besonders, wenn man jemandem so viel Unrecht getan hat wie wir Juden. Dann würde ich einfach schweigen und nicht mich als Ersten aufgerufen fühlen, da Kritik zu üben, ausgerechnet als Deutscher. Und dann zu Ihrer zweiten Frage. Das bezieht sich auf Markus 9,1. Es gibt einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht sehen werden, bis sie nicht das Reich Gottes haben kommen sehen in Macht. Und dann heißt es, und nach 6 Tagen nimmt Jesus die Jünger und bringt sie auf den Berg. Die dort gestanden haben, sehen zu einem Teil Petrus, Johannes, Jakobus, nämlich einige, dass das Reich Gottes, nämlich der Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit, der dort ja verklärt wird und mit Moses und Elias redet, das Reich Gottes ist gerade in diesem Punkt der Herrlichkeit und Macht in der Verklärung Wirklichkeit. Das heißt auf Deutsch, die einigen, die dort gestanden haben und nicht sterben würden, das sind einige von den Jüngern. Und das Ganze ist eine Ankündigung der Verklärung. Die Verklärung beginnt nämlich dem Herabkommen der himmlischen Herrlichkeit auf Jesus. Und genau das ist die Macht, die das Reich Gottes in sich hat. Und Jesus Christus ist derjenige, der dieses Reich Gottes verwaltet und realisiert. Deshalb ist also diese rätselhafte Stelle nicht dadurch enttäuscht worden, dass Jesus nicht rechtzeitig wieder auf die Erde zurückgekommen ist, sondern diese Stelle ist erfüllt worden in der Verklärung selber.
Die Jünger standen dann, diese 3 Jünger, die da auf dem Berg waren, die standen dann in den Kreis da vorher drin, zu denen Christus das sagt. Also, also. Und danke, das ist natürlich eine gute Erklärung.
Zu der Frage mit dem Vergeben.
Ja.
Ich habe vorhin schon angedeutet, ich weiß, wie schwer Vergeben ist. Aber ich weiß auch, dass gerade dann der Herrgott uns erhören wird, wenn wir bitten, gib mir die Gnade und die Kraft, jetzt vergeben zu dürfen. Und wie ich den Herrgott kenne, wird er dann sagen, das erkenne ich an. Die Menschen sind keine Superhelden. Die Menschen können oft nicht aus eigener Kraft vergeben. Aber wenn man sozusagen das auf die Gnade Gottes stellt und sagt, bitte dich, lass mich vergeben, dann ist das ja eine Zustimmung des Menschen zur Vergebung. Und ich denke, dass Gott das dann erhören wird.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung der Frage unseres oder der beiden Fragen unseres anonymen Anrufers aus Köln, an den hiermit auch ein herzlicher Gruß und Dank für die eingebrachten Fragen geht. Zum Thema Vergebung auch so viel vorab nochmal. Eine Werbung in eigener Sache von Radio Horeb, und zwar morgen auch um 16.30 Uhr im Kurs Null läuft eine Sendung zur Vergebung speziell. Und da werden auch die Schicksale von Personen geschildert, die tatsächlich Unglaubliches erlebt haben, Schreckliches, und auf ihren eigenen ganz speziellen Vergebungswegen sich befinden. Also ganz spannende Zeugnisse. Morgen 16.30 Uhr im Kurs Null Vergebung. Jetzt als nächstes in der Sendung eine Anruferin aus dem Ort Steinwedel. Ich begrüße bei Radio Horeb ganz herzlich Frau Vollmer. Grüße Sie.
Guten Tag, hier ist Maria Vollmer in Steinwedel. Herr Professor, ich habe das Neue Testament von Ihnen gekauft mit den frühchristlichen Schriften.
Ja.
Und da bin ich, also ich lese es nicht von Anfang an, ich picke immer Teile raus, ja. Und da bin ich beim Evangelium nach Matthäus. Und in dem Vorwort haben Sie geschrieben, dass die Selbstverfluchung der Juden, also sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie haben geschrieben, dass das mit der Zerstörung von Jerusalems gesühnt ist. Das kann ich nicht verstehen. Mit der Zerstörung der Stadt ist alles Blut gesühnt. Ich kann nicht sehen, dass das quasi etwas miteinander zu tun hat. Sie haben sich verflucht und ihre Kinder. Und Ich kann nicht verstehen, warum das mit der Zerstörung von der Stadt Jerusalem gesühnt sein soll, dieser Fluch.
Diese Stelle ist dann in der Folge oft so ausgelegt worden,
ja,
dass christliche Ausleger gesagt haben, die Juden haben sich selbst für immer verflucht und deshalb ist es legitim, Juden umzubringen als die Gottesmörder. Gottesmörder war der Titel, unter dem 2000 Jahre Judenpogrome durchgeführt wurden. Begründung, sie haben sich selbst verflucht. Denn wenn man jemanden Unschuldiges zu Tod bringt, wie die Juden Jesus, es waren hauptsächlich die Römer, aber die Juden hatten ihren Anteil daran, dann heißt es, das Blut, das unschuldig vergossen ist, kommt auf die Mörder und das bedeutet, Gott wird ihnen das Leben nehmen müssen. So heißt es dem Wortlaut nach, wenn man sagt, sein Blut komme über uns oder mich. Also das ist dasselbe, wenn man meint, ich bringe diesen Menschen zu Recht um, dann kann ich sagen, sein Blut soll über mich kommen, wenn ich Unrecht habe. Gott soll mir das Leben nehmen, wenn ich jetzt was Falsches tue. Und genauso denken die Juden, die Jesus umbringen oder einen Tod liefern, wenn wir sind so von unserem Recht überzeugt und von dem Unrecht Jesu, dass es uns nicht schadet, wenn wir angeklagt werden bei Gott, diesen Menschen unschuldig gemordet zu haben. Denn er war nicht unschuldig, er war schuldig. Das heißt, die Juden sind der Anschauung, die so reden, dass sie auf jeden Fall Recht haben und deshalb wirklich freudig entgegensehen können der Zukunft, weil Gott das nicht rächen wird. In Wahrheit aber waren die Juden nicht im Recht, sondern im Unrecht. Und deshalb war der Fluch, der dort ausgesprochen wurde, im negativen Sinne wirksam. Die Frage ist nur, wie. Und die einzige plausible Erklärung, das steht deshalb bei Matthäus, weil Matthäus ausführlich über die Zerstörung Jerusalems berichtet. Und bei der Zerstörung geschieht, so deutet Matthäus das offensichtlich, das ist die These vieler Exegeten und auch meine These, dass mit der Zerstörung Jerusalems die schuldigen Mörder bestraft werden. Denn sie waren schuldig, denn sie waren Mörder. Und Jesus war nicht unschuldig.
Gut, das heißt ja dann trotzdem nicht, dass die Schuld sozusagen damit eine Unschuld geworden wäre, sondern das war sozusagen dann nur die Folge daraus, oder?
Das war die Folge dessen, dass sie Mörder waren. Tun und ergehen. Das ist der alttestamentliche Zusammenhang hier.
Ja, wir danken ganz herzlich für die Erläuterungen. Wir haben noch drei bzw. zwei weitere Anrufer in der Leitung. Und wenn Sie dazu nichts hinzufügen wollen, Herr Professor Berger, dann würde ich gerne fortfahren mit den nächsten Fragen. Ist das in Ordnung?
Ja.
Okay. Dann auch noch ein herzlicher Dank an Frau Vollmer aus Steinwedel für diese Frage. Und als nächstes begrüße ich ganz herzlich einen Anrufer aus Lindau, und zwar Herrn Fischer. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Bichler. Grüß Gott, Professor Berger. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, zur Bibel zu fragen. Ich hätte generell gewusst, warum sind welche Bücher in die Bibel gekommen und wie ist die Bibel entstanden? Warum nur diese vier Evangelien? Warum nicht weitere Schriften?
Ja, bei den Evangelien kann man es gut sehen. Es gab insgesamt 165 Schriften, die diesen Anspruch erhoben haben. Und die Kirche hat, das kann man rekonstruieren, aus bestimmten Gründen nur diese vier gewählt. Weil diese vier auch von Jesu Passion und Auferstehung berichten, weil diese vier davon berichten, dass Jesus Jünger hatte und dass er mit den Jüngern eine Geschichte hatte und dass er mit Juden zu tun hatte. Diese drei Kriterien auf jeden Fall zeichnen alle vier Evangelien aus und sie fehlen gemeinsam in den 158 anderen Evangelienschriften. Die Kirche hat also ihren Glauben in den vier Evangelien wiedergefunden und gesagt, das ist das, was wir glauben, sodass am Ende die Kirche bestimmt hat. Und es gibt nirgendwo eine Bibelstelle, wo drin steht, welche Schriften zum neutestamentlichen Kanon gehören, sondern es ist eine Entscheidung der Kirche, beziehungsweise nennen wir das mal eines Konzils, irgendwann um 300 gewesen, welche Schriften dem Glauben der Kirche entsprechen. Und deshalb gelten sie auch als inspiriert, weil der Glaube ja nicht von Menschen ausgedacht ist, sondern vom Heiligen Geist geschenkt. Und deshalb hat man gesagt, genau dieser Geist wirkt auch in diesen Schriften.
Vielen Dank, Herr Professor Berger, und auch ein herzlicher Dank an Herrn Fischer aus Lindau für diese Frage zur sogenannten Kanonisierung der Bibel, also zur Auswahl der Bücher, die in die Bibel aus Sicht der katholischen Kirche verbindlich aufgenommen wurden. Als nächstes und auch schon als letztes für heute erreicht uns eine Anruferin, die zwei Fragen hat und mit der Bitte auch die in aller Kürze zu stellen, weil wir uns eben dem Ende der Sendezeit nähern. Und damit ein herzliches Grüß Gott und willkommen bei Radio Horeb, Frau Schlürmann.
Jetzt bin ich aber froh.
Ja, hat noch geklappt.
Fand ich richtig gut gerade. Weil Sie wissen ja, dass ich eigentlich eine andere Frage hatte, was mir schon lang unter den Nägeln brennt. Aber jetzt hört ja der Herr Berger zu. Und was mich so berührt hat in den ganzen Geschichten gerade, war, dass er gesagt hat, sein Sohn hat sich verletzt. Also ich bin jetzt eine Hochsensible, ich war schon öfters mal in einer Station, christliche Einrichtung, und habe halt gemerkt, dass sich viele Menschen da verletzen und dass das eigentlich aus der Jugend, aus der Kindheit und wo sie Babys waren, entstanden ist. Ich habe das gleiche Problem, und da möchte ich ihn jetzt fragen, ganz, ganz wichtig für mich, ja, warum leidet man sein Leben? Es kommt immer wieder hoch. Ja, als hochsensibel, mehr eben hat er keinen Filter als hochsensibel, ja. Ich denke immer, es hat was mit den Eltern oder vielleicht auch mit den Großeltern, keine Ahnung jetzt, ja. Ich sage einfach nur, wie ich sehe oder wie ich es denke, weil Gott weiß mehr als ich, das steht mal fest. Ich wollte ihn nur fragen, wie kam das auf die Reihe, dass der Sohn dann irgendwie eingesehen hat oder so. Natürlich ist es jetzt auch blöd, aber es hat mich sehr beschäftigt, als Sie das gesagt haben, weil Sie reden nie von sich selbst. Immer nur uns Antworten geben, natürlich ist es wichtig, ich bin neugierig, aber das hat mich irgendwie richtig geflasht.
Naja, der Sohn hatte offenbar das Gefühl, dass er etwas gemacht hat, das nicht in Ordnung ist und für das man eine negative Erinnerung braucht, also eine Wunde. Er hat sich verwundet dabei und wollte das, um den Schmerz irgendwie loszuwerden.
Ja, das kenne ich ja gut, das habe ich ja gerade betont eigentlich.
Ja, ja.
Ich kenne das ja sehr gut sogar.
Und ja. Wir haben ihm das streng verboten. Das darf er nicht tun, weil wenn etwas schief läuft, irgendwie alle schuld sind und nicht nur er.
Ja, und ich muss Ihnen jetzt sagen, ich hatte das große Glück, aber wenn das wird ganz lang führen, Ihnen zu sagen, ich habe mit dem Leiter von der Klinik, aber nur weil ich sehr hartnäckig bin, dann auch arbeiten dürfen. Und der hat auch zu mir gesagt, Frau Schlimmern, ich war befreundet mit einer Jüdin, die nie, zu niemand Zugang gefühlt oder gefühlt hat, ja genau, nicht gefühlt hat. Und komischerweise bin ich jemand von Gott bestimmt wahrscheinlich, nehme ich mal an, weil, wenn ich richtig betonen darf, bin ich seit 63 Jahren gläubig und ich weiß, es ist alles umgekehrt. Das kriege ich auch mit. Also habe ich mit der Jüdin gesprochen, habe gesagt, was ist denn los jetzt mit dir? Warum kriegst du das nicht auf die Reihe? Warum musst du dich schnippeln? Warum musst du, warum isst du nichts und warum tust du das nicht? Und da hat zum Beispiel dieser Doktor von Knorre, der jetzt in der Hohe Mark da früher der leitende Arzt war und der Chef wurde, keine Ahnung, und zu dem komme ich wie wirklich wie die Jungfrau zum Kind, zum Glück. Und er hat dann gesagt zu ihr, und das fand ich richtig gut, weil sie haben vorhin auch sowas gesagt, ja, er hat gesagt, wenn sie jetzt noch ein Kilo abnehmen, dann kriegen sie eine Sonde und dann rennen sie herum. Und dann müssen sie sich, wie ich sie kenne, schämen, weil die Leute das sehen. Und ich, das habe ich richtig gut verstanden, wie sie das gemeint haben. Ja, weil irgendwie, man muss manchmal so
man streng
muss sein.
Ja.
Ja, aber was mir manchmal so richtig wehtut, ist, dass ich habe das große Glück gehabt, mit ihm unheimlich lang zu arbeiten und immer noch am Start bin mit ihm, dass er wirklich diese Sachen erkannt hat. Ja.
Ja, Frau Flürmann, also das freut uns auch und leider muss ich schon abbrechen und ja. Bitte Sie um Ihr Verständnis, weil jetzt schon die Sendezeit zu Ende geht. Alles Gute Ihnen, Herr Professor Berger. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Stunde Zeit genommen haben und uns Rede und Antwort gestanden sind. Vielen Dank.
Ja, manchmal wird es immer spannender.
Ja, in der Tat, also eigentlich wäre es toll, noch weitermachen zu können, aber jetzt geht's ins Gebet.
Okay,
es ist auch schön.
Tschüss.
Wiederhören. Damit auch an Sie alle ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Anrufen. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung natürlich auch gerne ab Montag als CD beim CD-Bestellservice ordern oder auch herunterladen als Podcast auf horeb.org und natürlich auch in der Radio Horeb App. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien, zum Beispiel in Facebook. Für Sie hat Leon Bichler in München diese Sendung moderiert und ich lade Sie jetzt herzlich dazu ein, noch dran zu bleiben und im Anschluss um 15 Uhr mit den Teams von Radio Horeb aus Balderschwang und München das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten. So oder so, alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.